Lekker kopje koffie, zeg.
Waar is mijn kopje koffie?
Zullen we een kopje koffie drinken?
Lekker kopje koffie.
Kopje koffie, de Nederlandisch-Flemische Bücherpodcast.
Und dazu begrüßt sie Katharina Borchert. Heute sitze ich mit Anna Enquist zusammen, für mich eine Grande Dame der niederländischen Literatur. Anna Enquist ist studierte Konzertpianistin und Psychoanalytikerin. Als sie einst ihre Arbeit am Konservatorium aufgab, fing sie an zu schreiben. Zuerst Gedichte, dann auch Erzählungen und Romane. Und es sind vor allem die Romane, die auch ins Deutsche übersetzt wurden. Jetzt ganz neu ist Die Seilspringerin erschienen. Darüber wollen wir heute sprechen. Willkommen in Berlin, Anna Enquist. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, ich habe Sie eine Grande Dame genannt, denn Ihr Werk ist umfangreich und es besitzt eine ganz eigene stilistische Eleganz, eine große Musikalität. Diesen Sommer werden Sie 79 Jahre alt, wenn ich das verraten darf. Gefällt Ihnen denn der Ausdruck Grande Dame oder wie würden Sie selbst Ihre Position innerhalb der niederländischen Literatur beschreiben?
Ja, ich glaube, das passt mir nicht, eine Grande Dame zu sein. Nein, ich erlebe mich selbst mehr wie ein Außenstander in Literatur. Ich bin ganz spät, da habe ich angefangen zu schreiben. Ich war 47, glaube ich. So, es ist immerhin noch schwer, mich selbst zu sehen wie eine Schriftstellerin.
Ich las, dass vor einigen Jahren sogar ein Asteroid nach Ihnen benannt wurde.
Ja, das stimmt. Ja.
Der Asteroid Nummer 52.457. In der Widmung wurde besonders hervorgehoben Ihr erster Roman, Das Meisterstück von 1994. Also auch eine große Ehre. Und jetzt ist Ihr neuer Roman erschienen, auf Deutsch Die Seilspringerin. Der erzählt von einer Frau, die in der Gegenwart des Romans ziemlich genau halb so alt ist wie sie jetzt. Sie heißt Alice Augustus, sie ist Ende 30, sie ist Komponistin in Amsterdam und sie möchte gerne ein Kind bekommen. Was hat sie aus heutiger Sicht zu dieser jüngeren Person, zu dieser jüngeren Frau hingezogen?
Ja, ich glaube, dass sie so schwierig ist und dass sie eine so interessante Spaltung in ihrer Persönlichkeit hat, dass sie voll Vertrauen in sich selbst ist, wie Komponistin und Musiker, aber total gar keine Vertrauen in sich selbst wie Mutter oder ja, eine reife Frau. Und das ist interessant, dass sie nicht imstande ist, um die beiden Seiten von ihrer Persönlichkeit zusammenzubringen.
Die beiden Seiten, also die Seiten der Künstlerin und der Mutter?
Ja.
Alice wurde von ihren Eltern selbst lieblos behandelt. Das erzählen sie auch im Roman. Also ihr Vater hat sie eigentlich vor allen Dingen übersehen und die Mutter aber hat sie dauernd auf wirklich bösartige Weise kritisiert. Trotzdem hat Alice ihren Weg gemacht. Was für eine Frau ist sie geworden?
Ja, sie hat ihren Weg gemacht durch die Musik. Und durch die Leute, die die Musikalität in ihr sahen und perzipierten, ihre Lehrer. Und dort hat sie die Andacht und Interesse bekommen, die sie nicht von ihren Eltern bekam.
Jetzt in der Gegenwart ist sie verheiratet mit einem Mann, der heißt Mark van der Meulen. Das ist ein Finanzjurist, der gutes Geld verdient. Also eine Komponistin und ein Jurist. Da haben sie ja zwei sehr unterschiedliche Leute zusammengespannt. Was für eine Beziehung führen diese beiden?
Freundschaftlich und mit Distanz, ja. Er ist nicht besonders interessiert in was sie macht, aber er toleriert es und ja, es ist ihre Sache und er denkt, das ist okay. Ja.
Und wie fühlt Alice sich in der Beziehung?
Freigelassen, entspannt, ja.
Also ist das für Sie als Autorin auch eine Art ideale Beziehung?
Für Alice sicher, ja. Das sieht man in Ellis Verhältnis zum älteren Lehrer in die Musikhochschule. Dann ist es deutlich, dass sie in ihm einen Vater sieht und sich viel zu viel darin bewegt. So, dieses Verhältnis mit dieser Mark ist besser für sie. Ja, sie kann sich selber bleiben.
Ja, genau. Wir erleben Alice in zwei verschiedenen Beziehungen. Also als sehr junge Frau in einer Beziehung zu ihrem Hochschullehrer, Dick van Dyck, und später dann in der Beziehung zu Mark. Alice will später dann unbedingt ein Kind, also mit Mark. Aber weil das auf natürlichem Wege nicht klappt, besucht sie regelmäßig eine Kinderwunschklinik. Und dort gibt man ihr so Spritzen, die zu errechneten Terminen einen sicheren Eisprung auslösen sollen. Sie wird in diesem Kinderwunsch immer verbissener. Warum?
Ja, sie will es so gerne. Sie will eine richtige Frau sein. Und ich glaube, dass sie auch es besser will machen, dan ihre Mutter getan hat. Beweisen, dass es möglich ist, eine gute Mutter zu sein, ja, und liebevoll mit ihren Kindern umzugehen.
Sie engagiert sich da sehr und jetzt hören wir einmal, wie Alice gerade so einen Termin in dieser Fertilitätsklinik, so heißt das im Roman, hinter sich hat. Sie geht mit ihrem Mann Mark essen. Zuerst hören wir eine kleine Passage auf Niederländisch.
Ze is nog niet thuis of de telefoon gaat. Mark. Hij wil weten hoe het consult is afgelopen en wat er is afgesproken. Goed, zegt hij. Dat is goed. Zo zullen we het doen. Heb je zin om samen wat te eten? We kunnen in die tent om de hoek bij het kantoor gaan zitten. Ik heb tot 2 uur geen verplichtingen. Weer de deur uit. Weer weg van de schrijftafel. De veilige zolder. De componistenillusie. Ja, gewoon doen. Je bent toch zijn partner, zijn gemankeerde vrouw. Muziek maken kan altijd nog. Toch fietst ze met een gevoel van teleurstelling naar de afspraak. Ze komen gelijktijdig aan. Mark heeft niet eens een jas aan. Hij is zo in zijn mooie pak het kantoor uitgelopen. Hij haalt een hand door haar haren en kust haar. Hij vraagt of het erg was.
Und nun liest die Schauspielerin Nora Decker diese Stelle noch einmal und noch ein bisschen mehr auf Deutsch.
Sie ist kaum zu Hause, da klingelt das Telefon. Mark. Er will wissen, wie der Arzttermin gelaufen ist und was vereinbart wurde. Gut, sagt er. Das ist gut, so machen wir's. Hast du Lust, was zusammen essen zu gehen? Wir könnten uns in das Lokal beim Büro um die Ecke setzen. Ich habe bis 2 Uhr keine Termine. Wieder zur Tür raus, wieder weg vom Schreibtisch, vom sicheren Dachboden, von der Komponistenillusion. Ja, mach's einfach. Du bist doch seine Partnerin, seine funktionsuntüchtige Frau. Musik kannst du immer noch machen. Trotzdem radelt sie mit einem Gefühl von Enttäuschung zu der Verabredung. Sie kommen gleichzeitig an. Mark hat nicht mal einen Mantel an. Er ist einfach in seinem schönen Anzug aus dem Büro hergelaufen. Er fährt sich mit der Hand durchs Haar und küsst sie. Er fragt, ob es schlimm war. Ich finde alles schlimm dort, und ich bin nicht sicher, ob es je klappen wird. Ich habe ständig das Gefühl, dass ich das ganze Team enttäusche, dass ich es nicht gut mache, aber er ist freundlich. Van Paasen. Sie sind froh, dass Sie arbeiten können, sagt Mark. Nach Herzenslust Probleme lösen, dies und das untersuchen und erwägen. Du bist eine Herausforderung für sie, das finden sie herrlich. So kannst du es auch sehen. Das fällt Alice schwer. Wir sollten vielleicht selbst entscheiden, wie weit wir bei ihren Prozeduren mitmachen, meine ich. Wann man es aufgibt. Niemals, denkt sie. Ich will das Gesicht meiner Tochter sehen. Ich kann nicht aufgeben. Ich weiß es nicht, sagt sie leise. Mark nickt verständnisvoll. Es ist schwer für dich, ständig Blut abzapfen lassen und was weiß ich nicht noch für'n Scheiß. Und diese Spritzen, die du dir selbst setzen musst. Wie kriegst du das fertig? Aber irgendwann reicht's. Dann hast du alles versucht und es muss Schluss sein. Ich nehm Kroketten. Und du? Ach ja, sie sitzen in einem Restaurant, da muss bestellt und gegessen werden. Jetzt mit dem Kopf dabei bleiben. Denkt sie, gib jetzt nur nicht dieser Mutlosigkeit nach. Später, darf ich wieder an den Schreibtisch, ans Klavier, etwas machen, etwas, wohinter ich stehe und worüber ich mich freuen kann, etwas, das wirklich meins ist.
Wir können es auch auf andere Weise lösen, sagt Mark, als die Kroketten auf dem Tisch stehen. Ein Baby aus China adoptieren, uns als Pflegeeltern anbieten, müssen wir aber gut überlegen, denn oft ist natürlich irgendetwas mit diesen Kindern.
Redest du eigentlich mal mit jemandem darüber? Wissen deine Kollegen im Büro davon?
Wo du das jetzt so fragst? Das soll außen vor bleiben. Das ist etwas, das ich von der Arbeit fernhalten will. Privat. Sie schiebt eine ihrer Kroketten zu ihm hin. Er isst gierig und sieht dann auf seine Armbanduhr. Weißt du, wir könnten wieder mal eine Reise machen. Irgendwohin, wo wir noch nie gewesen sind. Etwas Spannendes. Ich kann ohne weiteres 1-2 Wochen frei nehmen nach diesem Erfolgsdeal. Wäre gut für dich.
Verreisen? Was haben wir davon? Das geht überhaupt nicht. Ich muss zur Klinik, ich muss abwarten, ob die Behandlung anschlägt hier. Und wenn das der Fall sein sollte, kann ich doch nicht einfach nach Afrika oder China reisen. Womöglich habe ich in Tibet, in Ägypten eine Fehlgeburt? Was denkt er sich denn?
Du könntest auf neue Ideen kommen, fährt er munter fort.
Je mehr du erlebst, desto mehr Variationen hast du zur Verfügung, wenn du etwas machst. Das hast du selbst mal gesagt. Fremde Musik in fremden Ländern. Eigenartige Klänge, eine andere Welt. Da sind wir dann mittendrin, ist doch fabelhaft.
Ich muss zurück, es ist Zeit. Sie schaut ihn an, als er hinten im Lokal die Rechnung begleicht.
Er sieht wach und stabil aus. Man würde ihm ohne weiteres sein ganzes Vermögen anvertrauen.
Ich habe einen Kaffee für dich bestellt, sagt er, als er kurz zurück an den Tisch kommt. Bleib noch gemütlich sitzen. Ich sehe dich heute Abend.
Ja, da ist er dann auch wieder weg. Der Ehemann, Alice, bleibt bei einer Tasse Kaffee mit ihren Problemen erstmal allein zurück. Darüber sprechen wir gleich noch genauer. Doch erstmal möchte ich, und das ist in unserem Podcast ja so Tradition, einmal kurz beim Thema Kaffee bleiben. Kopje Coffee heißt der Podcast. Darüber befragen wir alle unsere Gäste. Ihre Figuren trinken gerne Kaffee, Anna Enquist. Sie selbst auch?
Ja, sicher. Ja, das bedeutet für mich Anfang des Tages Kaffee.
Sie haben gestern in Berlin in der Bertelsmann-Repräsentanz Ihren Roman Die Seilspringerin präsentiert. Jetzt sind wir hier im Hotel, in Ihrem Hotelzimmer in Berlin. Haben Sie heute früh beim Hotelfrühstück auch Kaffee getrunken? Und wenn ja, welchen?
Ja, Cappuccino, ja, und ein Espresso drin, starkes Cappuccino. Ja.
Doppelter Espresso, ja, im Cappuccino. Trinken Sie denn auch zu Hause beim Schreiben Kaffee?
Ja, nur in die Morgen, niemals später am Tag.
Wegen Schlafen?
Ja.
Sie haben ein schönes Haus mit einem Flügel und einem Garten. So sieht man es und so habe ich es auch gesehen, weil das niederländische Fernsehen bei Ihnen zu Gast war. Ich habe in Ihre Wohnung hineingeschaut. Wo arbeiten Sie denn da am liebsten zu Hause?
Ich habe 2 Zimmer in unser Haus. Ein Sprechzimmer für die Praktik und ein Schreibzimmer. Und dort gibt es ein schönes Büro und alle meine Wörterbücher. Und alle meine eigenen Bücher in verschiedenen Sprachen. Aber ich sitze mit meinem Rücken gegen die meine eigenen Bücher, anders geht's nicht. Ja.
Praxis, sagen Sie. Praxis heißt, da haben Sie noch Klienten als Psychoanalytikerin?
Ja.
Und die kommen jede Woche zu Ihnen?
Ich mache keine richtige Analyse mehr, aber Psychotherapie. Psychodynamische Psychotherapie. Und gewisse kommen jede Woche und andere 14 Tage oder einmal im Monat. Ja, es ist ein bisschen Unterschiede.
Ah, da verbindet sich in Ihrem Haus ja alles. Das Schreiben, Ihre Ausbildung und Ihre Arbeit als Psychologin, Psychoanalytikerin und auch die Musik, denn unten steht der Flügel. Spielen Sie jeden Tag?
Beinahe jeden Tag, ja, ja.
Das ist echt toll, also ein wunderschönes Haus, um ja alle Liebhabereien und alle Leidenschaften auszuleben, oder?
Ja, ja, stimmt.
Ihr erstes Buch erschien 1991. Seither haben Sie etliche Bücher publiziert, also Gedichte zuerst, dann aber auch Erzählungen und Romane, auch Theaterstücke. Ins Deutsche sind bislang 9 Romane übersetzt worden und ein Erzählband. Das ist aber wirklich nur eine Auswahl aus Ihrem umfangreichen Werk. Arbeiten Sie denn heutzutage immer noch so emsig wie früher, also wie in jüngeren Jahren, oder lassen Sie es auch mal ein bisschen ruhiger angehen? Gönnen Sie sich Pausen?
Ja, ich habe eine große Pause. Dieses Buch, Die Seilspringerin, ist vor 3 Jahren publiziert worden. Und seit die Zeit habe ich nur Essays geschrieben und nur Sachen im Auftrag. Und Gedichte, ich schreibe heute Gedichte, auch meistens im Auftrag. Und das passt mir nun in dieser Phase. Manchmal habe ich Lust, um wieder einen Roman anzufangen, aber ich weiß nicht, worüber und wie das aussehen soll. Ich warte.
Aber das bedeutet, Sie fühlen sich augenblicklich nicht so getrieben von Themen?
Ja, das stimmt. Ja, das ist eine gute Wortwahl. Ja, nicht so getrieben. Ja.
Vielleicht geht das auch einher mit einem leichten Herzen und mit etwas Freiheit, im Gefühl von Freiheit.
Ja, oder mit das Faktum, dass ich so alt bin. Ja. Und so viele Sachen schon geschrieben habe. Das habe ich manchmal, dass ich denke, ja, werde ich ein Gedicht schreiben über das oder das? Nein, das habe ich früher gemacht. Ja, das ist schon getan. Ja.
Also vieles schon abgearbeitet auch irgendwie.
Ja.
Was aber nicht abgearbeitet ist, das ist die Musik. Die wird wohl niemals abgearbeitet sein.
Das hoffe ich. Ja.
Ihr Roman Die Seilspringerin ist auch eine große Hommage an den österreichischen Komponisten Joseph Haydn. Alice liest im Roman seine Biografie und vergleicht ihr Leben mit seinem und sie hört auch seine Musik, vor allem das Oratorium Die Schöpfung. Was bedeutet Joseph Haydn denn Ihnen, Anna Enquist?
Ja, ich habe immer gedacht, dass er einer der wichtigsten Komponisten ist, der Grundlegger vom klassischen Stil. Und es ist interessant, dass alle Musiker, die ich kenne, Haydn am liebsten haben. Über Mozart. Ja. Mozart ist lieblich und schön, aber Haydn, er hat angefangen mit dieser Stil und er hat besondere Einfälle und er wagt auch Dinge zu tun, die man nicht tun kann, aber er schafft es. Ja.
Hören Sie zu Hause auch viel Haydn?
Ja, ich habe vor einigen Jahren alle seine Sonaten wieder einstudiert und ich habe seine Musik auf den Flügel liegen, ja, immer. Ja, und mit unserem Streichquartett haben wir seine Quartette gespielt. Ja, ich liebe Haydn sehr. Ja. Für Alice ist es auch eine doppelte Identifizierung. Ja. Sie liebt seine Musik und bewundert seine Musik und zijn Einfälle und zijn compositorische Stil. Aber auch identifiziert sie sich, dass er keine Kinder bekommen konnte. Und sehr, Kinder sehr liebt. Es gibt eine Erzählung, der Haydn sehr alt war und in Wien lebte und die Französen kamen. Aber er spielte im Garten mit seinen Nachbarkindern.
Ja, und er hat gelitten, dass er keine...
Er hat sehr gelitten, dass er keine Kinder hatte. Es gibt eine Erzählung, dass er ein illegitimes Kind hatte mit einer italienischen Sängerin. Das kann sein. Er hat diese Jungen auch Lektionen gegeben und liebe Briefe geschrieben, aber richtige eigene Kinder hat er nicht gehabt. Und das ist für Alice ein zweiter Grund, um sich zusammen mit Haydn zu fühlen.
Ja, es ist eigentlich eine Freundschaft, ne? Zwischen Alice und Haydn, zumindest einseitig, von ihrer Seite aus.
Ja, das ist es, ja.
Auch in anderen Romanen von Ihnen spielt Musik eine große, eine wichtige Rolle, also in den Romanen Kontrapunkt und Streichquartett etwa beschäftigen sich die Figuren mit Bach oder sie spielen Stücke von Mozart und Schubert. Im neuen Roman, nun, Die Seilspringerin, ist es Haydn und Die Hauptfigur Alice Augustus ist auch Komponistin. Das bedeutet, sie spielt nicht nur bereits existente Stücke, sondern sie erschafft neue Musik im Roman. Und diese Stücke haben Sie sich natürlich selbst ausgedacht als Autorin. Gehen Sie damit als Autorin auch noch mal weiter als in früheren Romanen?
Ja, ich glaube, es ist mir aufgefallen mit meinem zweiten Roman, Die Erbschaft des Herrn Leons, dass es sehr schwierig ist, über Musik zu schreiben. Sehr schwierig. Aber ich mache es dafür, dass ich die Musik so liebe und dafür, dass ich es auch wichtig finde, dass das Publikum das merkt, dass Musik etwas ist, ja, dass man zuhören muss und eine Bereicherung für das Leben. So, ich mache es, aber es ist sehr schwierig. Aber mit diesem neuesten Buch war es so spannend, um selber diese Stücke auszudenken. Ja, es ist nicht genau so, dass ich es richtig höre in meinem Kopf, aber ich kann es bedenken. Wie klingt so ein Blockflöten, ein Quartett oder was es ist? Und ich höre die Ton, aber ich weiß nicht precies von Note zu Note, wie die Musik geht. Ja. Es ist spannend, nur in Holland machen sie einen Podcast über dieses Buch. Und die Leute haben mir gemaild. Ja, wir werden einen Holländischen Komponist fragen, um diese Stücke zu realiseren. Und ich bin sehr gespannt, wie das werden soll.
Das ist ja eine lustige Idee. Dann haben Sie sozusagen ja, die Stücke skizziert in Ihrem Buch.
Ja. Ja.
In Form von Text und dann soll daraus wieder Musik entstehen.
Ja, ja, ja. Und auch in dieser Zeit habe ich geantwortet, dieser Mann von dem Podcast. Die Lehrzeit von Alice, ihre Studienzeit ist jaren 70 und die Erzählzeit vom Roman ist jaren 90. Dann war die Musik ganz anders als nu. Wir sind 30 Jahre weiter. So, ich habe einige Komponisten gesagt, die ich dachte, dass Alice lieben soll. Wie Robert Heppener oder Otto Ketting. Ja, sie leben nicht mehr, diese Komponisten. Maar ich erinnere mich, dass ich ihre Musik sehr liebte, als ich studierte und auch später. Ja.
Das bedeutet, der neue Komponist muss im Grunde auch ein historisches Stück komponieren. Interessant, ja, kompliziert auch. Sie haben jetzt Alice' Werke im Kopf erstmal selbst entworfen, zumindest skizziert. Das ist ja eigentlich eine Doppelschöpfung, ne? Also erst die Musik im Kopf entwickeln, um sie dann auch beschreiben zu können. War das besonders schwierig oder fiel es Ihnen leicht, weil Sie selbst schon mal komponiert haben?
Ich habe niemals komponiert, das kann ich nicht. Ich komponiere Text. Ja. Ich fand das, ich habe das schönste und spannendste Aspekt von dieses Buch gefunden, um diese Passage auszudenken und zu beschreiben. Ja, ja, es hat mir Spaß gemacht.
Das glaube ich sofort. Und wir erleben jetzt noch einmal eine Vorführung mit, die Vorführung eines der ersten eigenen Stücke von Hauptfigur Alice. Hier erleben wir in einem Rückblick ihr Abschlusskonzert am Konservatorium. Alice' Eltern sitzen damals auch mit im Publikum. Es liest noch einmal Nora Decker.
Sie hatte ihre Eltern eingeladen. Eine offizielle Einladung, gedruckt auf schönem Papier. Sie hatte dazu gekritzelt, dass sie es nett finden würde, sie dort zu sehen. Nicht, dass sie das wirklich so meinte, aber dennoch. Sie waren erst spät gekommen und hatten sich hinten in den Saal gesetzt. Berstend voll war es. Schüler, die mit ihr in den Solfeggio-Stunden und in der Chorklasse gewesen waren, die in ihren Stücken mitgespielt hatten, der Klavier-Nebenfachdozent, die Lehrer an Kontrapunkt, Harmonie, Instrumentierung. Sogar die Kompositionsjungs waren gekommen. In der vordersten Reihe saß die Prüfungskommission, 5 ernste, kompetente Männer nebeneinander hinter Tischen, auf denen ihre Partituren lagen. 4 Mädchen spielten ordentlich und gewissenhaft ihr Streichquartett. Ein trockenes, akademisches Stück, an dem man ablesen konnte, dass sie das Fach beherrschte. Sie hatte es in der ersten Zeit bei Hahnemann geschrieben, als sie sich so abgeschoben gefühlt hatte. Jetzt hörte sie peinlich berührt zu. Dück war der Meinung gewesen, dass es sein müsse. Eine Probe des Könnens, fand er. Alice war froh, als die Streicher das Podium verließen und der Männerchor auftrat. Der erste Klagegesang war eine wüste Mischung aus unheilverkündenden Einfällen. Sie hatte sich völlig gehen lassen, nichts als zu verrückt empfunden. Erst viel später hatte sie die Sache kritisch betrachtet und mehr Linie hineingebracht. Wahrscheinlich genau wie der Dichter selbst seinerzeit. In der zweiten Strophe hatte sie den Klang verändert, um danach besinnungslos einem unbändigen Ende entgegenzusteuern. Lachen, Wahnsinn, Trompeten. Sie war zufrieden, dass sie keine echten Trompeten hineinmontiert hatte, viel besser, dass der einsame, durchdringende Trompetenton durch die beiden Tenöre suggeriert wurde. Flüsternd hatte sie den Teil nach dem Getöse abgeschlossen. Ausklingend, verschwindend, wie die Schatten der Tänzer an der Wand. Sie seufzte und merkte, wie verkrampft sie beim Zuhören dagesessen hatte. Jetzt Hölderlin, auch zwei Strophen. Im zweiten Teil sang der erste Tenor solo. Nicht sentimental, bloß reine, schiere Verzweiflung. Gut so. In beiden Gedichten kamen die gleichen Bilder vor. Die Mauer, die Schatten, die Fahnen. Davon hatte sie Gebrauch gemacht, indem sie die gleichen Akkorde, den gleichen Ausdruck und die gleiche Stimmenverteilung anwandte, wurden die beiden Klagegesänge auf unangestrengte Weise zusammengeführt. »Das ist so gut, wie ich es kann«, dachte sie. »Hier hört man, wie ich bin.« Nach dem gewaltigen Applaus ergriff Van Dyck das Wort. Was er sagte, ging größtenteils an ihr vorbei, bis ihr bewusst wurde, dass er ihr die Bestnote mit Auszeichnung zuteilte und Jubel aufkam. Sie hatte es gehört, aber nicht gleich verstanden. Es drang erst später zu ihr durch. Sie bekam Blumen, sie musste allen Kommissionsmitgliedern die Hand geben, während das Publikum ohrenbetäubend weiterklatschte. Sie hatte an die Eltern gedacht, dort in der hintersten Reihe. Zu guter Letzt scharten sich alle in der Kantine zusammen, mit billigem Wein und scheußlichem Salzgebäck. Sie war in dem Gedränge an allen Ausführenden entlang gegangen, um sich bei ihnen zu bedanken. Auf einmal stand sie ihren Eltern gegenüber. Sie nahm sehr bewusst wahr, wie sie sich von einer zufriedenen, kompetenten Komponistin in ein tadelnswürdiges Kind verwandelte. Ihre Mutter hatte schöne Schuhe an, die auf dem abgenutzten Holzfußboden deplatziert wirkten. Was sollte sie jetzt sagen? Sie musste sich für die ganze Aufmerksamkeit, all den Krach, dieses unangebrachte Aufhebens entschuldigen. Sie musste sich schämen. Kein Wort bekam sie heraus.
Ja, da merkt man es sehr deutlich. Alice' Verhältnis zu den Eltern ist nicht das Beste, um es vorsichtig zu sagen. Warum können sich die Eltern eigentlich nicht freuen über das, was ihre Tochter macht?
Ja, sie fassen es nicht, sie begreifen es nicht. Und vielleicht denken sie auch, dass es ja nur ein Hobby ist, nicht wichtig. Es ist kein richtiges Beruf, Musiker zu sein. Das war so in den Jahren 60, 70. Ich weiß von meiner eigenen Geschichte. Ich wollte sehr gern Pianistin worden nach dem Abitur und zum Konservatorium gehen. Aber alle, die Lehrer und meine Eltern, alle sagten, nein, du hast einen guten Kopf, du sollst zur Universität. Und das habe ich auch getan. Aber direkt als meine Psychologiestudien abgeschlossen waren, bin ich zum Konservatorium in Haag gegangen. Ich war viel zu alt, aber ich habe eine Prüfung gemacht und habe dort studiert und später in Amsterdam am Conservatorium studiert. Und das ist mein schönste Studium gewesen. Ja. Und alles, was ich weiß, wie Schriftstellerin, habe ich an dieser Musikhochschule gelernt. Wie man eine Struktur baut und wie man hört die Musik, die Sprache. Ja. Das hat mir sehr geholfen und noch jeden Tag, wenn ich schreibe.
Hören Sie Ihre Gedichte und auch Ihre Prosa auch fast wie Musik? Also der Klang, der Rhythmus, ja, die ja, Linie?
Ja, ja, sicher. Ja, ja.
Ein wichtiges Thema für Alice ist auch damals in den 70er Jahren und vielleicht auch für ihre Eltern, dass sie die erste Frau ist, die Komposition studiert. Also das ist für Mädchen auch gar nicht vorgesehen. Das diskutieren Sie auch im Buch.
Ja, das war so im Jahr 60, 70. Ja, die Komponistenklasse war nur Männer. Ja. Und nun ist das ganz anders. Ein guter Freund ist Hauptkomponistabteilung im Konservatorium in Haag. Und er erzählte, dass die Hälfte seiner Klasse Frauen sind. So, das hat sich sehr schnell geändert. Und das ist sehr schön. Man sieht es nun auch im Musikleben in Amsterdam. Dass etliche Orchestern haben eine Frau zum Dirigent. Und es wird mehr Musik von Frauen gespielt. So, das hat sich sehr schnell geändert. Und das ist eine schöne Sache. Und ich dachte, das ist gut, um die Leser bewusst zu machen, dass das noch nicht so lange her ganz anders war.
Ja, es ist wirklich eine Zeitreise in eine gar nicht so lange Vergangenheit, genau. Und heute ist es anders. Heute wird den Frauen die Schaffenskraft nicht abgesprochen. Gott sei Dank nicht mehr. Es gibt in Ihrem Buch neben der Musik aber auch noch ein anderes Kunstwerk, das Sie beschreiben. Und dieses Kunstwerk, das gab es wirklich einmal. Das ist ein Wandgemälde, das es mal in Rotterdam gegeben hat, ein Relief-Wandgemälde. Und dieses Bild, das zeigt ein seilspringendes Mädchen. Und es hat dem Roman seinen Titel gegeben. Erzählen Sie uns doch ein bisschen was von diesem Wandrelief, das wir in Deutschland nicht kennen.
Ja, es war ein sehr großes Wandrelief, 30 Meter hoch. Und es ist entworfen durch einen befreundeten Maler, Co Westerik. Und er hat seine Tochter abgebildet dort. Man sieht das Mädchen von die Hinterseite, so nicht ihr Gesicht, aber ihr Rücken und die Haare und die Beine und das Seil, womit sie springt. Und das Relief war aufgebaut auf die Mauer einer Postamt, aber die Post ist privatisiert worden und die neue Besitzer des Gebäudes hat es abgerissen. Ja. Und ich habe, wenn dieser Freund Co Westerik gestorben war, nach seinem Tod habe ich Bilder gesehen von diesem Abrissgeschehnis und das hat mich sehr berührt. So, wenn ich diesen Roman angefangen habe, hatte ich nur im Kopf diese Geschichte, dass ein so schönes Kunstwerk so auf einen Morgen abgerissen werde, auf diese brutale Weise. Und ich habe das beschrieben. Und als das klaar war, das eerste kapitel, heb ik eerst gedacht, wem zit bij een computer en ziet zich dit aan? En dat was Alice.
En dan nam die figuur Alice gestalt aan, ja?
Ja, 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 ja.
Alice macht dann dieses Wandgemälde quasi zum Ausgangspunkt einer großen eigenen Komposition. Ja, das ist ja eine unglaublich gute Idee. Und sie rettet das abgerissene Bild hinüber in die Musik. Warum war Ihnen diese Rettung wichtig?
Ich möchte gern das Buch abschließen, wie ich es angefangen habe. So, im Anfang war das Gemälde und Alice' Gefühle bei diesem Gemälde. Und am Schluss hören wir dieses Gemälde. Und ich glaube auch, dass am Schluss die beiden Seiten von Alice' Persönlichkeit endlich zusammenkommen. Und sie weiß sich kein Rat damit, du bist ratlos. Aber sie fühlt, dass ja, die beiden Sachen da sind, in dieselbe Zeit. Und das ist das erste Mal im Buch, dass das geschieht.
Ja, es ist, es macht das Buch rund. Es ist tatsächlich auch eine Rettung. Das Buch läuft auf so ein musikalisches Finale hinaus, also die Aufführung der Komposition zur Seilspringerin, die Alice dann Abriss nennt, also Slope auf Niederländisch. Und so lautet dann auch der Originaltitel des Romans. Und darin vereint sich die Musik mit dem Wunsch, so ein Kind oder ein Kinderbild zu retten, ein Mädchenrelief. Und das Libretto zu diesem Werk, das liefert eine alte Dichterin zu, so heißt die im Roman. Porträtieren Sie sich damit auch selbst ein wenig in den Roman hinein, Frau Enquist?
Ja, das hat mein Redakteur auch gesagt. Ich habe es nicht so gemeint, aber vielleicht ist es so. Ich dachte nur, ja, eine alte Frau, die nicht so böse ist wie Alice's Mutter. Eine liebevolle alte Frau, die auch ein bisschen Abstand hat. Und die das Werk von Alice respektiert. Ja.
Womit sie dann auch wirklich fast ein Happy End gefunden haben. Kann man das so nennen?
Wir wissen es nicht. Es kann alle Kanten aufgehen. Ja, ich weiß es nicht.
Also zu allen Seiten noch offen. Das lassen wir auch offen. Die Seilspringerin. Aus dem Niederländischen wurde sie übersetzt von Hanni Ehlers und sie ist erschienen, wie alle ihre Bücher, Frau Enquist, im Luchterhand Literaturverlag. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Danke sehr, danke.
Und knapp 30 Folgen unseres Podcasts Kopje Koffie sind bereits erschienen. Nicht schlecht. Ein Hörkompendium zur neuesten Literatur aus Flandern und aus den Niederlanden. Zuletzt waren dabei Chaya Schruters, Lot Fekemans und Ernest van der Kwast. Alles außer Flach. Das ist das Motto des niederländisch-flämischen Gastlandauftritts auf der Leipziger Buchmesse 2024. Dazu gibt es auch eine eigene Website mit Lesetipps für alle Fans der niederländischen und flämischen Literatur. allesausserflach.de.
Kopje Koffie, der niederländisch-flämische Bücherpodcast. Ein Projekt der niederländischen Botschaft in Berlin und der niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam. In Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Anna Enquist wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der Niederländischen Botschaft Berlin 2024. Moderation Katharina Borchardt. Textlesung Nora Decker.